Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Arbeiten, dem Podcast. Unter dem Motto Die Welt verändern, wirksam handeln, radikal arbeiten, interviewen wir Menschen, die sich der Bewegung zugehörig fühlen und die auch ihrerseits versuchen, ein wenig radikal zu arbeiten. Mein Name ist Markus Faeth und mein heutiger Gast ist Caroline Stix. Caroline, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Caroline Stix. Ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Hallo, Marco.
Ja, Caroline, du radikaler Mensch, du. erzähl uns doch mal genauer, wer bist du und was magst du eigentlich?
Ja, radikaler Mensch trifft's ganz gut, ne? Ich mache oft das, was mir gefällt. Das ist vielleicht schon für den einen oder anderen radikal. Also, mein Name ist Caroline Stix. Ich komme gebürtig aus Thüringen, lebe seit 2009. Hier im schönen Frankenland mit meinem Mann und mit meinen zwei Kindern. Uns gefällt es hier richtig gut, so dass wir gesagt haben, wir bleiben hier. So ursprünglich komme ich aus der beruflichen Richtung, dass ich knapp 17 Jahre als Personalerin unterwegs war, habe ganz klassisch angefangen, damals mit einem BWL-Studium als Personalreferentin, habe mich dann hochgearbeitet als stellvertretende Personalleiterin und irgendwann war ich dann die Personalleiterin. Naja, und 2016, 14, als es so mit dem ersten Kind losging und 2019 mit dem zweiten Kind, habe ich mir gedacht, jetzt hast du privat sehr viel verändert durch die Kinder, verändert sich ja immer ganz viel in dem eigenen Leben. Jetzt möchtest du auch dein Job verändern und zwar so, dass er einfach bestmöglichst zu dir passt und zu deinem Leben. Ich habe dann 2020 mich selbstständig gemacht. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Weil ich gemerkt habe, dass einfach viele Menschen bei der Arbeit zwischen Burnout, Burn-on oder Bore-out hin und her wanken, weil sich einfach viele auch schon in ein Jobkorsett pressen lassen müssen, wenn sie im Vorstellungsgespräch sitzen. Und das möchte ich gerne ändern. Und seit 2020 unterstütze ich Menschen dabei, sich zu befähigen, sich den Job zu gestalten, der wirklich zu ihm passt. Und aber auch Unternehmen aufzurütteln, zu sensibilisieren, dass eine gescheite Personalarbeit echt eine gute Win-Win-Situation ist, dass man einfach Arbeitnehmer hat, die gerne leistungsorientiert arbeiten und dass einfach beide Seiten was dafür haben. Der Arbeitgeber hat was für sein Geld und der Arbeitnehmer hat was für seine Lebenszeit, eine gescheite Arbeitszeit. Das so kurzes Intro. Könnt noch weiter erzählen, aber ich glaube, ich lasse dich erst mal.
Nee, alles gut. Also mich hat schon was getriggert, nämlich weil du gesagt hast, der Arbeitnehmer oder der Mensch in der Organisation bringt eine Leistung und dafür kriegt er so sein Geld. Und dann habe ich mir gerade gedacht, naja, das ist aber schon mal grundsätzlich die Frage heutzutage, was ist denn eigentlich der Leistungsgedanke oder darf man den überhaupt noch so in den Mittelpunkt stellen?
Ja.
Ist es vielleicht sogar schon radikal zu sagen, ich muss im Unternehmen eine Leistung bringen? Wie siehst denn du das?
Also ich finde, wir brauchen die Arbeit. Ne? Wir wissen ja, dass die Menschen einfach auch die Arbeit brauchen. Ansonsten fehlt uns die Struktur, ansonsten fehlt uns die Wertschätzung, ansonsten fehlt uns einfach die Aufgabe. Wir schätzen die Arbeit ja nicht nur wegen dem Finanziellen, was wir am Monatsende bekommen, sondern einfach auch, dass wir uns einbringen können, dass wir uns irgendwo zugehörig fühlen, dass wir eine Wertschätzung erfahren und dass wir letztendlich klar was leisten können. Daran gekoppelt ist natürlich auch immer, dass es wertschätzend ist, dass es sinnvoll ist und dass es mir einfach eine gewisse Freude macht und dass es mir eine gewisse Sicherheit bringt. Also ja, der Mensch will gerne leisten, aber unter gewissen Bedingungen. So habe ich es erfahren und so gestalte ich es jetzt in meiner Selbstständigkeit auch. Ne? Ich bin so gerne bereit, Leistung zu geben. Und das ist ja das Schöne daran, wenn man selbstständig ist, dass man das für das, was man brennt, was man mit Leidenschaft macht, bereit ist, viel, viel Leistung zu geben und sich einfach auch aussuchen kann, mit wem macht man welche Projekte, mit wem verwirklicht man was. Hier sind wir wieder bei Radikal Arbeiten. Wir hatten am Samstag das schöne Barcamp zusammen, wo man einfach merkt, man muss nicht Überzeugungsarbeit leisten für das, was man steht, für das, was man gut findet, heißt für ein gutes Leben und Arbeiten einsteht, sondern andere verstehen das auch, ohne dass man vorher eine Argumentationskette von 10 bis 15 Punkten aufmacht.
Ja, Also ist mir auch aufgefallen, also du sprichst ja von unserem Barcamp letzten Samstag, Online-Barcamp, knapp 30 Leute, die sich mit dem Begriff auseinandergesetzt haben. Ich will jetzt aber nochmal ganz kurz auf diesen Leistungspunkt zu sprechen kommen, weil ich hab da gerade so eine Idee. Kann es sein, dass beim Thema Leistung, und es toucht so ein bisschen das Thema auch Radikalität, radikal arbeiten, kann es sein, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer hier zunehmend auseinanderdriften? Also ich habe auf Arbeitgeberseite, ich denke da gerade an SAP mit ihrem Performance Management und Leistung, und wir brauchen wieder die High Performer und wir haben die Underperformer und die müssen wir coachen, und habe ich auch aus einer anderen Ecke gehört, der arbeitet auch selbstständig da. 3 bis 4 Kunden packen hier das große Messer jetzt aus und machen wieder Performance Management. Also das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite bei den Arbeitnehmern, gerade bei den jungen Arbeitnehmern, eine ganz andere Einstellung zum Thema Leistung. Also ich muss erstmal schauen, dass es mir gut geht. Ich will auch nicht mehr so viel Verantwortung übernehmen. Das höre ich von vielen Führungskräften, die sagen, die jungen Leute, die wollen gar nicht mehr nach Amerika und was aufbauen, sondern die wollen einfach ein bisschen so ihren Job machen. Wie siehst du das? Du hast sehr viel Erfahrung im Personalbereich. Siehst du ein Auseinanderdriften dieser Leistungsbewertung einmal auf Seiten der Arbeitgeber in Richtung Performance und auf Seiten der Arbeitnehmer oder arbeitenden Menschen in Richtung, ich lasse es jetzt auch immer ein bisschen so laufen, wie es läuft. Was ist dein Gefühl? Was ist deine Erfahrung?
Ich bin immer kein Mensch davon, von diesem Schubladendenken, ne? Von diesem Generationsdenken. Heißt, heutzutage meint man ja, die junge Generation hat nicht mehr so viel Lust zu arbeiten. Sondern ich bin ja per se der Meinung, dass man sagt, die jüngere Generation hat schon Lust zu arbeiten und auch Leistung zu erbringen, aber unter anderen Bedingungen als früher vielleicht, ne? Wenn ich mir überlege, wann habe ich angefangen? 2007 bin ich sozusagen in dieses Personalthema eingestiegen nach dem Studium. Dann war es immer viel in den Vorstellungsgesprächen, wo man gesagt hat, okay, derjenige, der einen Job sucht, der kommt und möchte den Job gerne ausführen. Und es war immer so sehr, sehr einseitig. Der Arbeitgeber hat immer viel gesagt, hier, das und das brauchen wir, die Anforderungen brauchen wir, das und das verlangen wir. Und das Gegenüber hat dann meistens abgenickt, der Bewerber, und hat gesagt, mache ich, kann ich, ne? Deswegen dieses Stoppkorsett. Heutzutage ist es so, dass die Bewerber mit viel mehr Wünschen, viel mehr Rahmenbedingungen kommen, viel mehr Themen, die sie einfach auch umsetzen möchten, viel mehr mit Ideen, wo sie sagen, für mich sieht ein gutes Arbeiten und Leben so und so aus. Können wir uns darauf einigen, dass das bei vielen Unternehmen einfach auch noch so manchmal in diese Richtung geht? Ach, die Jungen, die wollen ja heute gar nichts mehr machen. Nee, ich glaube, die wissen einfach eher, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und sie sind eher bereit zu sagen, ich habe ein Leben und in dieses Leben darf die Arbeit gut passen. Früher waren wir immer dazu da, dass wir oder dahingehend getrimmt, dass wir da sind, um zu arbeiten. Aber heute wollen wir einfach beides viel mehr miteinander kombinieren. Und ich meine auch nicht diese berühmte Work-Life-Balance zu haben, sondern einfach lieber diesen Work-Life-Flow, Work-Life-Integration oder ich nenne es auch immer gern Work-Life-Rhythmus, wo man sagt, das Leben und Arbeiten darf einfach gut immer miteinander verzahnt angepasst werden. Und um deine Frage nochmal so ein bisschen abzurunden mit dem leistungsorientiert, ich finde, junge, mittlere wie ältere Mitarbeiter sind durchaus sehr, sehr leistungsbereit und leistungsorientiert, wenn man weiß, okay, für was, wenn das Ziel klar ist, wenn man auch merkt, man arbeitet mit Sinn, mit Freude und mit einer Gemeinschaft. Ich habe Anfang 20-Jährige als Kunden, mein ältester Kunde ist gerade 64 geworden. Er sagt ganz ehrlich, ich bin gesund, ich habe mich durchchecken lassen, ich habe einfach noch Bock zu arbeiten und möchte nicht aufs Abstellgleis. Manche mit Anfang 20 sagen, ach, weißt du was, ich möchte jetzt erst eine Familie gründen. Oder manche sagen, ich möchte mich selbstständig machen, möchte einfach mein Ding in die Welt hinaustragen. Also leistungsorientiert ist immer ganz individuell. Und klar will der Arbeitgeber natürlich leistungsorientierte Mitarbeiter haben. Aber man muss halt auch immer gucken, was will so der Mensch an Leistung erbringen.
Es gibt einen ganz großartigen Autor, Herman Melville, der hat Moby Dick geschrieben, also der ist schon lange tot und so weiter. Aber der hat auch eine Erzählung geschrieben, damals über einen Schreiber in einer Kanzlei. Also das, wie gesagt, Herman Melville war ja noch 19. Jahrhundert. Und damals mussten die Anwälte, da mussten die Urkunden ja noch vervielfältigen, mussten sie kopieren per Hand. Und dafür hatten sie Schreiber. Und einer dieser Schreiber in der Erzählung, der hieß Bartleby und der hat diese Aufträge bekommen. Also der musste eigentlich eine Leistung erbringen. Und der hat immer diesen Satz gesagt, oh, I would prefer not to. Also das möchte ich eher nicht. Ja. Und das hat er dort immer und immer wieder gemacht. Und der Leser denkt sich, lieber Anwalt, warum schmeißt du den nicht raus?
Ja.
Aber die Geschichte geht praktisch darum, dass dieser Anwalt diesen Schreiber behält, weil er versteht nicht, warum sich dieser Bartleby so verweigert, warum er eigentlich keine Leistung bringt, warum er auf einem völlig anderen Planeten wohnt. Und dieser Satz ist dann ganz berühmt geworden. I would prefer not to, ja. Also Bartleby, der Schreiber. Und mir kommt es, also es ist radikal. Also, ja. Der macht ja, am Schluss hat er nichts mehr gemacht, ja. I would prefer not to. Und auch sehr radikal. Und manchmal, und jetzt kommt ein bisschen so der Übertrag zu unserer Debatte gerade und zum radikal arbeiten. Ich glaube, was manchmal auch verwirrt auf Arbeitgeberseite oder ich sage mal bei älteren Menschen, ich bin jetzt pauschal, ich weiß,
ja? Ja.
Oder die noch in einer anderen Welt aufgewachsen sind, ist im Grunde dieses radikale I would prefer not to. Also ich will eher nicht. Also erstmal kommt Familie und dann kommt 20 Stunden und dann möchte ich sinnvolle Arbeit und so weiter. Und ich meine, das ist ganz neutral.
Ja.
Also, weil Radikalität sich ja manchmal ausdrückt oder es wird darunter verstanden, ich lege jetzt die Axt in den Wald und hier und bliblablub. Aber das ist ja ein total sanftes Ding. I would prefer not to. Also möchte ich eher nicht, ne? Was ja auch Leute wahnsinnig machen kann. Und vielleicht ist das hier gerade so eine Debatte oder beziehungsweise nicht Debatte, die stattfindet. Und das ist vielleicht auch eine Facette von radikal arbeiten. Weißt du?
Ja, das stimmt. Und ich finde halt auch immer, wenn der, wie du das beschrieben hast, das nicht machen möchte, dann würde ich halt auch fragen als Arbeitgeber, warum möchtest du es nicht? Na, darum geht es ja heutzutage auch. Das ist ja wieder, wie gesagt, dieses Jobkorsett. Viele werden dann in die Stellenbeschreibung gepresst. Heißt, sie dürfen die Arbeit tun, wie in deinem Beispiel, aber sie möchten sie vielleicht gar nicht tun. Und vielleicht könnten sie sogar eine andere Arbeit viel besser tun, weil sie dann irgendwie Freude sind und eine Selbstverwirklichung darin sehen. Na? Wo ich dann immer sage, okay, der Arbeitgeber muss Geld verdienen. Nur wenn der Arbeitgeber Geld verdient, kann ja auch irgendwie eine finanzielle Vergütung an den Arbeitnehmer auszahlen. Also ohne Wirtschaftlichkeit geht das Ganze ja nicht. Und dann darf ich als Arbeitgeber immer Leute finden, die für mich Bock haben zu arbeiten, die Leistung erbringen wollen, aber dabei einfach auch noch sehen, hier geht's mir gut und hier fühle ich mich wohl. Das ist ja immer so die Aufgabe des Arbeitgebers. Und dann darf der Arbeitnehmer aber auch überlegen, okay, in welche Richtung gehe ich? Ist der Job jetzt wirklich das für mich, wo ich meine Leistung gerne erbringen möchte? Und passt die Leistungserbringung dann auch zu meinem Leben? Und ich finde, beide sollten sich da immer mehr angleichen, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Und leider ist es halt immer noch in Unternehmen so, dass man eingestellt wird, man bekommt eine Stellenbeschreibung und die ist wenig flexibel. Es gibt die Stellen, die Funktionsbeschreibung. Ich finde, man sollte aber eher Personenbeschreibung das Ganze irgendwie nennen. Dass man sagt, naja, du hast so ein gewisses Grundgerüst, womit ich dich hier einstelle und dafür kriegst du auch dein Geld. Aber du kannst halt trotzdem vielleicht auch ein Stück weit flexibel deine Interessen, deine Stärken, deinen Zielen, die du außer dieser Kernstelle verfolgst, verfolgen. Bei mir war es immer das Beispiel, ich war immer im Personalbereich und wollte immer gern mal ins Marketing. Ich hatte immer so viele Ideen. Und ich weiß noch, mein Chef hat da einmal gesagt, Mensch, Frau Stix, mit was für einer Idee kommen Sie denn jetzt schon wieder? Und hätte man mich neben meiner Personalarbeit, die ich unheimlich liebe, ja, das ist so mein Kern, auch immer mal zu diesen Marketing-Meetings mitgelassen, hätte ich vielleicht, würde ich jetzt mal einfach so kurzspurig sagen, hätte ich vielleicht eine gute Idee gehabt, ne? Wo ich denke, Mensch, das ein oder andere könnte man vielleicht so umsetzen und überhaupt. Und das würde ich mir wünschen, dass man das einfach flexibler gestaltet, dass man natürlich nicht den Zauberkasten aufmacht und sagt, lieber Mitarbeiter, was möchtest du, sondern dass man immer auch klar wirtschaftlich denkt, ich muss Geld verdienen mit meinem Unternehmen, aber ich darf auch die Mitarbeiter finden, die perfekt passen, perfekt matching, aber letztendlich auch trotzdem so ihren eigenen, ihre eigene Flexibilität haben, nach rechts und links gucken. Man will ja auch immer neugierige Menschen. Man will Menschen, die veränderungsbereit sind, die flexibel sind. Aber oft geben die Unternehmensstrukturen das gar nicht vor. Das merkt man ja auch in der Schule, ne? Man bekommt so einen Trichter drauf, aber das will ich gar nicht aufmachen, sondern man bekommt so einen Deckel drauf. Hier in diesem Kasten hast du zu funktionieren. Und nach rechts und links wird's halt schwieriger. Mhm. Und in Unternehmen würde ich mir das auch wünschen, dass man eine gewisse Flexibilität an den Tag legen kann.
Also in der klassischen Personal- und Organisationsentwicklung, da ist es ja so, wie du es gerade geschildert hast, also ein Unternehmen möchte eine Funktion ausfüllen, der muss irgendeinen Prozess bearbeiten und dazu wird dann ein Stellenprofil erstellt, also eine Rolle definiert mit gewissen Aufgaben und Fähigkeiten und so weiter. Und eigentlich ist es ja im Moment so, dass der einzelne Mensch, zum Beispiel der Bewerber, der sich für diese Stelle interessiert, der hat eigentlich die Verantwortung dafür, dass diese Rolle, die er übernehmen soll, ein bisschen so übereinstimmt mit seiner Person, mit seiner Persönlichkeit. Also er hat eigentlich die Verantwortung dafür zu beurteilen, oh ja, bin ich jetzt hier so eher so der Teamfähige, bin ich jetzt hier so persönlich hier geeignet? Also diese Entscheidung trifft ja sozusagen, ich bleibe jetzt mal in diesem Fall, der Bewerber, der mich diese Rolle ausfüllen will. Und dann gibt's vielleicht noch ein bisschen Interviews und Bewerbungsinterviews und Peer-Reviews, Peer-Recruiting und so weiter. Ja. So, aber was du jetzt vorschlägst, wäre ja eigentlich, dass das Unternehmen auch ein bisschen so die Verantwortung hat, rauszukriegen, dieser Mensch, diese Person, ist das ein Fit für die Rolle? Das wäre ja eigentlich eine Aufgabenerweiterung durch das Unternehmen oder eine Verantwortungserweiterung. Verstehe ich dich da richtig?
Ja. Naja, ich denke auch immer, der Bewerber kann auch nicht immer unbedingt einschätzen, ob er auf die Rolle zu sehr passt, ne? Also, wie soll ich das sagen? Stellenbeschreibungen werden ja oft auch so beschrieben, dass man diese eierlegende Wollmilchsau sucht, ne? Dass man dann merkt, okay, ich habe 10 Punkte, das und das und das ist mir wichtig und alles natürlich in höchster Form. Immer sehr eigeninitiativ, immer sehr verantwortungsvoll und immer sehr hoch beschrieben. Also gerne, ne? Ich überspitze das jetzt. Und dass manchmal auch der Bewerber vielleicht so ein Stück weit denkt, bewerbe ich mich nicht, weil die ganzen Anforderungen vielleicht nicht meiner Qualifikation entsprechen. Mhm. Und das ist einfach oft auch schon durch so ein überspitztes Stellenprofil gar nicht zu einer Bewerbung kommt. Aber klar, grundsätzlich muss der Bewerber sich einschätzen, ob er zur Stellenanzeige passt. Aber ich finde auch, schon im Vorstellungsgespräch muss der Arbeitgeber darauf achten, ob der Bewerber überhaupt die Fähigkeit, die Qualifikation mitbringt. Und nicht einfach nur zu sagen, aufgrund dessen, was du schon gemacht hast, kannst du das. Sondern, das wissen wir ja, gibt es einfach verschiedene Auswahlmöglichkeiten, so dass man nicht nur im Vorstellungsgespräch guckt, ob die Stelle zu dem Bewerber matcht, sondern dass man ihnen einfach Projekte auch gibt, dass man ihnen einfach mal mitschnuppern lässt, dass man ihm Aufgaben zu Teilwerden kommen lässt, die im Unternehmen einfach spezifisch sind. Hm. Wo man sagt, ich gucke nicht aufgrund des Vorstellungsgesprächs nur, ob der Bewerber passt, sondern ich gucke durch verschiedene Auswahlkriterien, wie es ja eigentlich auch sinnvoll ist, aber immer noch zu wenig gemacht wird, ne? Persönlichkeitstest, dann Arbeitsproben, dann einfach mal mitlaufen lassen, Fallstudien geben etc., ob für den anderen die Tätigkeit ein Stück weit passt oder ein Stück weit auch vielleicht sein Interesse weckt und vielleicht nicht gleich passt, aber in den nächsten Monaten passend gemacht werden kann durch eine gute Einarbeit, durch eine Weiterbildung etc. Mhm. Also ich würde nicht die Verantwortung nur allein bei dem Bewerber lassen, sondern die Verantwortung für die Rolle haben beide gleichermaßen. Maßen.
Mhm. Da sprichst du finde ich persönlich ein heikles Thema an dem Personalmanagement und das ist eigentlich die fehlende Wissenschaftlichkeit.
Ja.
Also wir haben ja tatsächlich Dinge, die wir aus der Forschung wissen, die einen Bewerbungsprozess zum Beispiel verbessern, also strukturierte Interviews oder gewisse seriöse Persönlichkeitsprofile oder you name it. Ja. Und wir haben es ja teilweise mit richtigem Mist zu tun, der da immer noch teilweise steht, also man prüft Unterschriften, ja, das ist
genau. Oder Farben.
Man
lässt die Menschen in verschiedene Farbskalen ein, Farbtypen, ganz grauslich.
Genau. wenn wir, wie gesagt, du hast ja eine lange Erfahrung und du hast dich jetzt selbstständig gemacht und du arbeitest in dem Bereich. Was würdest du denn gerne radikal verändern in diesem Personalmanagement-Bereich? Was wäre denn für dich der nächste große Sprung, wenn man das so nennen kann?
Ja, also ich würde diese Jobbörsen oder dieses rein, dass sich Menschen nur auf Stellenbeschreibungen bewerben, würde ich gerne verändern, würde ich gerne radikal ändern. Weil letztendlich weiß ich, dass Menschen Menschen einstellen. Und nochmal, wir haben immer gewisse Stellenbeschreibungen, die der Personaler mit der Fachabteilung zusammenzimmert. Die Fachabteilung kommt meistens mit einem 100-Punkte-Plan, was er haben möchte. Der Personaler versucht es dann einfach so einzudampfen, damit man mit der Stellenanzeige auch an die Öffentlichkeit gehen kann und gucken kann, okay, welche Bewerber könnten dann für die Stelle in Frage kommen. Heutzutage wird es wahrscheinlich die KI machen, so dass man die meisten Bewerber bekommt. Aber letztendlich geht es halt einfach auch darum, dass der Mensch sich nicht nur immer in eine Stellenbeschreibung pressen lässt. Zum Beispiel, wenn ich einen Marketingmanager suche. Ja, viele haben Marketing studiert, haben lange Zeit in der Marketingwelt gearbeitet, aber haben rechts und links vielleicht auch andere Themen, die sie gern bearbeiten möchten. Die kommen aber gar nicht zum Tragen, weil ich mich ja als Mensch auf diese Marketingstelle bewerbe. Da haben wir immer im Lebenslauf diesen kleinen Zusatz, ihre Hobbys, ihre Interessen. Manche lassen es weg und manche gucken gar nicht drauf. Aber ich finde, was Menschen auch so außerhalb ihrer Haupttätigkeit machen, kann für Unternehmer unheimlich essentiell und unheimlich entscheidend sein. Ich gucke nur auf die Stellenbeschreibung, das finde ich halt schwierig. Ich würde mir wünschen, dass auch der Arbeitnehmer eine persönliche Stellenanzeige schreiben kann. Dass man sagt, hier, ich darf mir Gedanken darüber machen, wie will ich zukünftig leben und arbeiten. Und heißt, wir wissen ja, wenn wir uns beruflich verändern wollen, wissen wir oft das, was wir nicht wollen. Aber oft fehlt uns halt der Blick, was will ich denn eigentlich? Was brauche ich jetzt eigentlich? Ja? Mhm. Und dass man sich damit, und das würde ich radikal gerne ändern, auseinandersetzt, wie sieht eigentlich meine persönliche Stellenbeschreibung aus? Ohne dass ich jetzt sage, meine persönliche Stellenbeschreibung ist einfach, ich begeistere gerne andere Menschen dabei, sich beruflich so zu entwickeln, dass der Job zu ihrem Leben passt. Ich bin aber auch gerne im Marketingbereich mit unterwegs, weil mir einfach die Themen über Social Media etc., über Content unheimlich leicht fallen. Ich bin ein Sparkling People, ich bin eine Netzwerkpartnerin, die gerne Brücken baut zu Unternehmen und Menschen, die einen guten Job suchen. Ja, wie sollte man meine Stelle denn nennen? Muss denn jede Tätigkeit, die ich beruflich ausüben möchte, unbedingt mit einem Stellentitel überschrieben werden, so dass ich mich immer entscheiden muss, ich bin jetzt die Marketingfrau, ich bin die Personalerin, nee, ich bin eher die Social-Media-Frau. Ich würde gerne radikal ändern, dass es nicht nur die Jobbörse für Arbeitgeber gibt, sondern dass es auch eine Jobbörse gibt für die Menschen, die ihre Arbeit anbieten. Sagen, hier, ich bin sehr divers, ich bin sehr vielfältig unterwegs. Mein Kompetenzkatalog ist nicht nur in einer Funktion von Marketing beschrieben, sondern einfach sehr, sehr weit gefächert.
Ich möchte mal ganz direkt fragen, vielleicht auch ein bisschen provokant. Ja. Wie viel Prozent der arbeitenden Bevölkerung hätten denn überhaupt die Selbstreflexion, sich hier einzuschätzen?
Ja, das ist noch das Problem, ne? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Viele wissen, was sie nicht wollen, aber viele wissen gar nicht, was sie wollen. Und da würde ich auch ansetzen, würde sagen, beschäftigt euch mit euch selbst. Aber klar, wer hat dazu Lust? Gott sei Dank haben wir heutzutage immer mehr Menschen, die darauf Bock haben, auch durch die Pandemie. Wir haben gemerkt, das Leben ist endlich. Und vielleicht sollte ich mir doch meine Lebenszeit mit einer guten Arbeitszeit gestalten, dass viele Menschen in diese Selbstreflexion kommen, ne? Dass viele Menschen sich Bücher kaufen oder über Social Media Videos angucken über Persönlichkeitsentwicklung. Wie gestalte ich mir ein gutes Leben und Arbeiten? Und viele sind auf dieser Schiene unterwegs. So wie ich jetzt arbeite, geht's nicht weiter. Wir hatten das ja auch am Samstag mit dieser Kurve. Immer mehr Menschen erkranken, immer mehr Menschen sind einfach burn on, ständig unterwegs, ständig zu versuchen, wie bekomme ich meine Arbeit in mein Leben integriert. Zu Hause warten die kranken Eltern, zu Hause warten die Kinder. Im Jahr möchte ich aber auch dreimal in den Urlaub gehen, weil Social Media suggeriert mir das, dass ich, wenn ich viel arbeite, natürlich auch mir ein gutes Leben erwirtschaften kann und dann auch nur ein gutes Leben habe. Wir sind ständig so am Hasseln und ich denke, wir müssen die Leute mehr dazu befähigen, zu sagen, nimm dich zurück, reflektiere dich selbst. Ich arbeite ja auch ganz viel mit der Agentur zusammen, wo Menschen, die seit 20, 30, 35 Jahren im Unternehmen beschäftigt waren und jetzt die Möglichkeit haben, mit 59 oder mit 64 zu sagen, ich bekomme jetzt von der Agentur für Arbeit einen Gutschein für ein Jobcoaching, um mir mal Gedanken zu machen, wie will ich die restliche Zeit meines Lebens eigentlich noch gestalten? Wie darf mein Job zu meinem Leben passen? Und ich finde, das dürften wir radikal verändern, dass ich mir jedes Jahr oder sukzessive mit meinem Chef Gedanken machen kann, mit meiner Chefin, wie geht's mir gerade? Passt der Job noch zu meinem Leben? Passen meine Stärken noch zu dem, was ich dir hier sozusagen für Qualifikation anbiete? Weil mit 20 will man was anders wie mit 30, 40, 50, 60. Oder viele können ja auch mehr arbeiten aufgrund dessen, dass wir heute länger leben. Viele sagen auch, ich könnte mir auch vorstellen, bis über 70 zu arbeiten. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie sieht so mein Rentendasein aus und umso mehr Menschen ich habe, die älter sind, mit denen ich spreche, denke ich immer, also so mit 60, 65 will ich jetzt noch nicht zu Hause die Enkel hüten oder nichts machen. Weil ich zehre natürlich auch unheimlich von meiner Arbeit, indem ich mit anderen Menschen in den Austausch trete und merke, wie gut es ihnen tut, ist es natürlich für mich ja auch ein Glück. Ist ja jetzt nicht so, dass es blöd ist, wenn jemand sagt, ach Mensch, das hat mir jetzt gut getan, mit dir zu reden. Oder jetzt weiß ich endlich, in welche berufliche Richtung oder wie ich mit meinen Mitarbeitern umzugehen habe. Das ist ja für mich Lebenselixier. Warum hüpft Mick Jagger noch mit 80 auf der Bühne rum, ne? Warum Mick Jagger, klar, oder? Oh Gott, jetzt habe ich zu schnell gesprochen als gedacht. Aber, ne, oder Thomas Gottschalk, wenn der Wetten, das nochmal das Angebot gehabt hätte, ich glaube, der würde jetzt nochmal auf die Bühne hüpfen. Aber wir ziehen ja ganz viel aus der Arbeit eben heraus. Nochmal unter der Voraussetzung natürlich, dass wir eben gesund sind. Ne? Das ist ja immer die Basis. Aber grundsätzlich haben wir Bock auf eine gescheite Arbeit.
Ich will nochmal ganz kurz auf dieses Thema Selbstreflexion und rausfinden, was denn tatsächlich meine Stärken sind. Also hier in Deutschland zumindest haben wir ja eine relativ strikte oder stringente Bildungskarriere von Menschen und jungen Menschen. Du kommst in eine Schule, dann machst du eine Ausbildung oder ein Studium. Dazwischen flippst du vielleicht ein bisschen rum und fährst ein paar Monate durch die Welt, keine Ahnung. Und dann kommst du in ein Unternehmen rein. Und wir unterhalten uns jetzt über Personalmanagement, über Unternehmen, über Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Das heißt, ich möchte jetzt erstmal diese ganzen Dinge, die wir im Bildungssystem oder in Schule oder Ausbildung oder Studium verändern können, die will ich jetzt bewusst mal ausklammern, sondern dich mal fragen, fallen dir 1, 2 konkrete Ideen ein, Instrumente ein, mit denen wir die Selbstreflexion für Menschen, das Herausfinden ihrer Fähigkeiten in Unternehmen verbessern, irgendwie boostern können?
Ja, mir fallen da eigentlich ganz viele Dinge ein. Erstens das Einfachste, miteinander sprechen. Wie geht's dir? Wirklich aktiv an dem anderen ein Interesse haben. Wenn ich jetzt an die denke, Azubis, dann werden sie eingestellt. Wenn sozusagen die ersten Jahre Berufsleben kommen, einfach zu sagen, okay, wie geht es dir? Miteinander kommunizieren. Wie fühlst du dich hier? Mit deinen Stärken werden deine Interessen irgendwie auch geweckt. Wo soll's hingehen? Das sind immer so gewisse abgedroschene Vorstellungsgesprächsfragen. Aber durchaus haben die eine Relevanz. Wirklich zu sagen, okay, das und das kannst du gut aufgrund deiner schulischen Laufbahn. Hast du denn da auch noch Bock drauf? Das meine ich ja mal mit diesem Jobkorsett. Viele Menschen machen ja auch gewisse Dinge, wo sie aber irgendwann mal sagen, ich würde gern mal was anderes machen, aber ich komme gar nicht als Quereinsteiger irgendwo rein, weil erstens nimmt mir das vielleicht keiner ab, wenn ich nicht mehr Führungskraft sein will oder wenn ich plötzlich 12 Jahre im Büro gearbeitet habe und möchte in einen Handwerksberuf, ich komme da nicht rein. Das ist unheimlich schwierig. Also kommunizieren. Wie geht's dir damit? Und da meine ich nicht Mitarbeitergespräche einmal im Jahr, sondern da meine ich einfach kürzere Zyklen von Gesprächen und ehrliches Interesse. Und ich sage ja auch immer, der Arbeitgeber hat doch auch einen Vorteil von sich, wenn er sagt, wie geht's dir denn? Um dann einfach auch zu merken, wenn der Mitarbeiter ehrlich ist, weiß ja der Arbeitgeber letztendlich, Mensch, lohnt es sich für den noch Geld auszugeben oder nicht? Das hört sich immer so blöd an, ne? Aber letztendlich musst du ja wirtschaftlich denken. Und nur wenn du weißt, was deine Arbeiter sozusagen glücklich macht, dann lohnt sich ja auch das Geld ausgeben, ne? Also miteinander sprechen. Oder dann auch die Möglichkeiten durch Apps, durch kurze Feedback-Schleifen einfach auch abfragen. So Freitag, ich sage dann auch immer, wenn du Freitag für dich so ein Resümee ziehst, wie war die Woche? Und klar gibt es Wochen, die manchmal mehr fordernd sind, manche sind einfach mehr Ayurveda-Wochen, aber Freitag sich auch mal hinzusetzen nachmittags und auch zu sagen als Arbeitgeber, wie ging es dir denn die Woche? Schreib doch einfach auch mal auf durch eine App, ich weiß es nicht, da bin ich sehr rudimentär unterwegs, aber wenn da jemand vielleicht eine Idee hat, wie kann man das initiieren, dass der Mitarbeiter, der Mitarbeitende sich am Wochenende oder am Monatsende nochmal Gedanken darüber macht, was lief denn die Woche gut? Wo war ich besonders gut? Was fiel mir schwer? Um dann einfach auch zu sagen, wo brauche ich ein Stück weit Weiterbildung? Wo brauche ich vielleicht auch ein Stück weit, das lief jetzt schon die 5. Woche schlecht, vielleicht ist das dann doch nicht meins. Wo kann ich das flexibilisieren, dass ich mir Zeit nehme? Aber wir rauschen ja immer so dahin. Ich hatte letztens eine 59-jährige Kundin, die gesagt hat, ich bin die letzten 30 Jahre nur so durchgerauscht. Und so geht's uns ja allen. Wir hasseln durch diese Wochen und reflektieren meistens nur so zwischen den Jahren, ne, zwischen Weihnachten und Silvester. Dann machen wir Vision Boards oder dann schreiben wir unsere Vorsätze für das neue Jahr auf, die dann aber schon Ende Januar ja sowieso schon wieder über Bord geworfen werden. Sondern wie kann man in kürzeren Zyklen damit sich sozusagen in der eigenen Nase zupfen, wie geht es mir jetzt gerade mit meiner Arbeit? Und dass der Arbeitgeber aber auch merkt, sitzt der Arbeitnehmer noch auf dem richtigen Platz oder ist es vielleicht gescheit, sich über eine Qualifizierung Gedanken zu machen, über eine Versetzung oder vielleicht auch zu sagen, okay, ich habe mir das und das von dir erwartet, wenn müssen sich irgendwo die Wege trennen. Ja, viele werden ja auch so mit durchgeschleust. Oder jetzt gibt's ja auch diese Studie, die sagt, dass 13% der Deutschen sich emotional gebunden fühlen an die Unternehmen. Wo ich immer denke, 13% fühlen sich eigentlich nur emotional an ihr Unternehmen gebunden. Sollte der Arbeitgeber da nicht sagen, verdammt, sollen die nicht ein Stück weit mehr verliebt sein in die Tätigkeit und in das, was ich hier ihnen für einen Arbeitsplatz biete? Und meistens, Markus, liegt es wirklich an der Kommunikation. Ist immer so, dass ich weiß, das hört sich immer so einfach an, aber oft, ja.
Wenn du jetzt eine Ebene höher gehst, wenn du so die Organisationen jetzt ein bisschen so in ihrer Gesamtheit siehst, was wäre denn dein Wunsch, dass sich hier radikal arbeiten vielleicht noch ein bisschen mehr verwirklicht? Also was sollte sich tun in den Organisationen, damit radikal arbeiten vorankommt?
Ja, grundsätzlich muss der Mensch mehr in den Mittelpunkt gestellt werden, ne? Grundsätzlich gehen wir ja davon aus, dass ich eine Aufgabe habe als Unternehmer, die ich erfüllen muss. Das ist auch wichtig, um da zu gucken, okay, welche Person brauche ich dahinter? Aber grundsätzlich ist es einfach wichtig, auch die Bedürfnisse des Einzelnen mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Zu schauen, was braucht der Mensch, um dann am Ende wirklich für meine Organisation, für mein Unternehmen am besten arbeiten zu können. Und das muss ich radikal ändern, dass ich zum Beispiel, fällt mir ad hoc ein, als Teilzeitkraft nicht gleich abgestempelt werde mit, Frau Stix, jetzt sind Sie ja nur noch Teilzeit da. Sondern, dass man einfach mehr die Bedürfnisse und das Leben des anderen in den Mittelpunkt stellt. Und danach die Aufgaben ausrichtet.
Interessanterweise sind wir jetzt bei deinem konkreten Beispiel ja wieder beim Leistungsbegriff. Ja? Was wird als in Anführungszeichen echte Leistung begriffen? Ja, und was eben nicht? Also es scheint schon so zu sein, dass radikal arbeiten auch sehr viel damit zu tun hat, wie man an den Leistungsbegriff herangeht, was man als Leistung ansieht, wo Leistung aufhört und vor allem auch, welche unterschiedlichen Sichtweisen die Menschen auf ihre eigene Leistung haben.
Ja, und ich denke auch eher, dass man die Leistung dahingehend operationalisiert, so sagt, okay, wenn du Teilzeit arbeitest, bringen wir mal wieder das Beispiel der Teilzeitarbeit ein, dass man sagt, okay, plötzlich arbeitest du Teilzeit und schaffst aber die gleiche Leistung, die du in Vollzeit schaffst. Ja? Weil letztendlich geht es wirklich darum zu sagen, der Mensch darf seine Fokuszeit, seine Leistungszeit haben, aber man muss auch davon ausgehen, dass er einfach eine gewisse Lebenszeit hat. Und ja, ich bin ein Befürworter davon, dass wenn ich arbeite, arbeite ich. Dann bringe ich Leistung. Dann bringe ich die Leistung, für die ich dann eben auch bezahlt werde. Aber, also was waren es immer meine Erfahrung, dass man viel auch bezahlt wird für das, wo man vielleicht keine Leistung bringt. Oder dass das dann einfach anders bewertet wird. Wenn man plötzlich nicht mehr 40 Stunden arbeitet, wenn man 20 Stunden arbeitet, ist man per se nicht mehr so leistungsorientiert. Was ja totaler Quatsch ist.
Und da sind wir noch gar nicht bei der Care-Arbeit, ne? Und bei den Ehrenämtern. Also da, das ist ja auch immer die Frage, was ist da Leistung, beziehungsweise wie bewertet die Gesellschaft Leistung, die in diesen Bereichen erbracht wird?
Ja, vielmals ist es ja noch so, nur wenn du präsent bist, bringst du auch Leistung, ne? Durch die Pandemie hat man ja Gott sei Dank gemerkt, man kann zu Hause auch Leistung bringen. Für den einen ist es Fluch, für den anderen ist Segen, ne? Wenn ich mir überlege, wenn die Kinder herumhüpfen, kann man keine Leistung bringen. Aber dann halt auch wieder trotzdem zu gucken, wo ist für den anderen eine Leistungserbringung möglich? Weil letztendlich geht es ja darum, ich habe die Arbeit, wo ich eine Leistung bereit bin zu erbringen, weil dafür bekomme ich halt auch ein Geld. Aber wirklich auch zu gucken, wie brauchst du individuell deinen Arbeitsplatz? Und der eine braucht Remote, der andere sagt, ich gehe hier ein, weil ich nur Remote arbeite. Und der andere sagt, dieses flexible Arbeiten passt mir nicht, wenn ich jeden Tag meinen Schreibtisch woanders habe. Sondern, dass man wirklich sich miteinander trifft, unterhält, kommuniziert und guckt, ich habe hier das Leistungspaket, bist du bereit, das Leistungspaket wie für mich zu bewerkstelligen?
Ja, also in diesem Sinne hoffen wir, dass sich das Personalmanagement und der Leistungsgedanke auch noch ein wenig radikal verändern, ne? Damit wir alle was davon haben, damit tatsächlich auch die Menschen jetzt nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft was davon haben.
Ja, bestimmt. Und vor allem, dass wir lange, lange leben können. Ne? Ich weiß, wir haben jetzt sehr viel über dieses leistungsorientiert gesprochen, aber grundsätzlich sind wir ja dafür da, dass wir lange Leistung erbringen können, weil wir natürlich dafür ganz viel Energie, Lebensnutzen ziehen. Und ich meine jetzt nicht Leistung in dem Sinne, dass wir uns ständig verbrennen, sondern dass wir merken, wir bringen immer eine gute Leistung, die uns aber auch viel Energie bringt. Und das bitte Ü60, Ü70 hinaus, wenn ich darauf Lust habe. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass wir alle in diesen fetten Jahren, wo wir viel Leistung bringen müssen, wo wir Kinder haben oder einfach zwischen 30 und 50, wo man ein hohes Leistungspotenzial hat, dass wir uns da verleisten in dem Sinne, dass wir am Ende dann absacken und merken, jetzt bin ich ausgebrannt, jetzt kann ich gar nichts mehr bringen. Und das ist schade, weil ich möchte ja was von meiner Rente haben oder möchte mich dann auch in Ehrenämtern engagieren oder. Ich möchte ja mein Leben genießen.
Ja, das war doch ein schönes Schlusswort.
Mein Leben genießen.
Ja, tatsächlich. Leistung und produktiv bleiben, auch das Leben genießen. Ich denke, das muss alles zusammengehen. Ja. Caroline, ganz, ganz vielen Dank für dieses Gespräch. Und ja, liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt auch was rausgezogen. Wir werden euch auch ein paar Links in die Shownotes packen. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye.